so mutmachend. Wenn wir Glaubenserfahrungen haben und weitergeben, das, was wir erfahren, das, wie wir mit Gott unterwegs sind. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und ich habe mich auch sehr in dieser Woche gefreut, über Sonntag, über die Menschen alle, die auf dem Marktplatz waren, die Großes erlebt haben, wo wir gemeinsam aus vielen Kirchengemeinden Gott geehrt hatten. Das war so stark. Das war so stark. Und ich glaube, da ist was passiert in der geistlichen Welt, oder? Da ist was passiert, weil Gott hat begonnen, auch in unseren Herzen zu wirken, dass wir hinausgehen, dass wir nicht einfach in unseren vier Wänden uns schön machen und uns bequem machen, aber wir sollen rausgehen, wir sollen das Evangelium weitergeben. Und das ist so stark. Danke, Jesus, du bist so gut. Du bist so gut. Wir erheben deinen heiligen Namen. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der über alles ist, der über unsere Gefühle jetzt, über unsere Wünsche, über unsere Gedanken jetzt da ist, der uns segnen will, der uns erfüllen will. Danke für deinen heiligen Geist, der du uns in die Herzen gesandt hast und dass wir heute beten dürfen, dass wir hören dürfen. Du hast gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Jesus, es ist so kostbar, von dir zu hören. Es ist so kostbar, dich zu hören. Es ist so kostbar, dein Wort zu lesen. Es ist so schön, Gemeinschaft mit dir zu haben. Es ist so schön, Gemeinschaft miteinander zu haben. Heute, diesen Morgen, danke ich dafür. Ich danke für jeden, der da ist. Und ich bete, dass dein Geist wirkt unter uns. Und ich bete, dass dein Geist jetzt auch ausrichtet, auswirkt oder das tut, was jeder von uns braucht. Danke, dass du so gut bist. Danke, Jesus. Wir lieben dich von Herzen, beten deinen heiligen Namen an. Amen. Wir wollen Apostelgeschichte Kapitel 1 aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 1. Da sagt uns Lukas Vers 1 bis 3. Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 3. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde. Nachdem er den Apostel, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tage erschien und über das Reich Gottes redete. Lukas, er geht weiter, er lässt es nicht einfach so, die Evangelien, er hat geschrieben von Jesus, wie er da wirkte auf der Erde, was er getan hat und dann, wie er gen Himmel fuhr. Aber er sagt, er berichtet auch weiter, was da danach passierte. Und wir sind jetzt in dieser Woche, in der Woche nach Auferstehung Jesu. Was passierte mit Jesus in diesen 40 Tagen? Warum musste Jesus noch 40 Tage auf der Erde sein? Eigentlich hat er alles erfüllt. Eigentlich war sein ganzen Dienst zum Schluss. Oder er hat den Willen des Vaters erfüllt. Er kam auf diese Erde, er lebte dreieinhalb Jahre, war unterwegs, hat das Evangelium verkündigt und dann starb er für unsere Schuld. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Er lebt und dann konnte er zum Vater gehen, oder? Warum blieb er noch 40 Tage hier auf der Erde? Was wollte er noch tun? Aber ich glaube, die Jünger waren so irritiert. Wir lesen zum Schluss, wo Matthäus uns noch sagt, als Jesus gen Himmel fuhr und dann die Jünger kamen, die elf, und sie fielen vor ihm nieder auf ihre Knie und wird gesagt, manche oder etliche haben gezweifelt. Es heißt, sie hatten noch nicht den Glauben gehabt. Sie wussten nicht genau, was soll jetzt mit diesem Jesus? Ist es alles okay? Ist es richtig so, was er gesagt hat? Er ist auch verstanden, ja, aber vielleicht gehen wir doch Fischen fangen. Ist doch besser, ist doch sicherer. Und die Jünger haben so viele Fragen gehabt. Und Jesus wollte die 40 Tage noch bei ihnen sein. Er kam so viel mal zu den Jüngern. Er bestätigte ihnen das Wort Gottes. Er erklärte nochmal. Und da wird gesagt, er hat ihnen Befehle ausgegeben. Im Original, im Griechischen heißt es, er hat ihnen Vers 2. durch den Heiligen Geist Befehle gegeben hat. Da im Original kann man das auch als Gebote oder Anweisungen oder das sind alle Dinge, wo Jesus versucht, den Jüngern nochmal zu sagen, Jungs, bleibt dran, Jungs, ihr habt jetzt einen Auftrag, ihr habt was vor, es sind so viele Dinge, was auf euch zukommen und ihr seid meine Nachfolger, ihr müsst das Evangelium predigen. Und er erwies sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen. Und er predigte vom Reich Gottes. Er predigte vom Reich Gottes. Ich glaube, Jesus hat mehr als andere, als er die Jahre in Israel, mehr als andere, als alles andere gepredigt vom Reich Gottes. Er predigte, dass der Vater im Himmel ein neues Reich für seine Kinder vorbereitet hat. Und der Vater im Himmel freut sich auf jeden, der in sein Reich hineingeboren wird. Und in diesem Reich gibt es Prinzipien, in diesem Reich gibt es Geboten, in diesem Reich gibt es Dinge, die seine Nachfolger befolgen sollen. Im Reich Gottes gibt es Dinge, die jeder, wenn wir in das Reich Gottes hineingeboren werden, wir müssen und sollen sie befolgen. Das Reich Gottes ist nicht deine und meine Meinung. Das Reich Gottes sind nicht fleischliche Ambiente oder fleischliche Gedanken, die wir jetzt irgendwie, könnte so sein oder ich kann nicht auf diese Art Gott gefallen. Gott hat seine Prinzipien. Gott hat konkrete Prinzipien, was das Reich Gottes ausmacht. Und das erste lesen wir in Römer Kapitel 14, Vers 17. Ein sehr praktisches Wort für uns heute. Ein sehr praktisches Wort. Was ist das Reich Gottes und was das Reich Gottes nicht ist? Das Reich Gottes, er sagt uns Paulus, es nicht essen und nicht trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Nochmal, das Reich Gottes sind nicht die alltäglichen Dinge, die wir tun. Gewiss, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir zu Jesus bekehrt haben, in das Reich Gottes hineingeboren wurden, dann sind wir im Alltag, in unserem Leben und die Dinge, die wir da tun sollen, tun wir. Und wir sind, ist ganz normal, als Bürger des Himmels, wir leben, wir arbeiten, wir essen, wir trinken, wir sind unterwegs, wir fahren Auto, das ist ganz normal. Wir sind im Reich Gottes. Aber Paulus will hier sagen, dass nicht das ist eigentlich, was uns beschäftigen soll. Uns sind andere Dinge aufgetragen zu tun. Das erste Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit. Welche Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit Christi. Die Gerechtigkeit Christi. Das zweite, Friede. Friede mit Gott. Und das dritte, Freude im Heiligen Geist. Das sind drei wichtige Ecksäulen, werde ich sagen, im Reich Gottes. Drei wichtige Ecksäule im Reich Gottes. Das erste, die Gerechtigkeit Christi. Was bedeutet für dich und für mich heute die Gerechtigkeit Christi? Wir kommen jetzt von der Auferstehung und wir wissen, Jesus ist für unsere Schuld, für die Schuld der Menschen gestorben, aber er ist auferstanden, er lebt. Und durch seine Auferstehung, durch das, was er am Kreuz von Golgatha getan hat, sind wir Menschen, die, wenn wir das aufnehmen, wenn wir das glauben, sind wir gerecht gesprochen. Das ist eigentlich so komisch. Im Reich Gottes ist nicht das, was wir heute in dieser Welt haben. Das ist, sind ganz andere Gedanken Gottes. Wir Menschen, wir denken oder wir versuchen, unsere Gerechtigkeit auf unsere Art und Weise zu haben. Wir versuchen, gerecht zu leben. Wir versuchen, gut zu sein zu jedem Menschen. Wir versuchen, gute Worte zu reden. Das ist richtig und gut. Und das sollen wir auch tun. Aber die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Christi, die hängt nicht von unseren Gedanken aus ab. Sie hängt nicht von dem, was wir tun oder nicht tun. Sie ist einfach den Menschen gegeben. Die Gerechtigkeit Christi ist jedem Menschen gegeben, wenn er Christus Jesus in sein Leben aufnimmt, wenn er erkennt, dass er Jesus braucht. Es sind so viele Menschen, die heute von Jesus hören. Es sind so viele Menschen, die eigentlich auch glauben, dass es an Jesus gab. Die glauben, dass irgendwann auf dieser Erde war so ein guter Mensch. Aber die Gerechtigkeit Christi, die kommt zu denen oder wird in denen sichtbar, die Jesus aufnehmen. Die Jesus im Glauben aufnehmen, auf die kommt die Gerechtigkeit Christi. Oder anders gesagt, die Bibel sagt, wir bekommen weiße Kleider. Schau mal deinen Nachbarn an, welche Kleider er gerade anhat. Manchmal sind sie dunkel, manchmal sind sie hell, manchmal sind sie rot, manchmal sind sie grün. Aber nicht das macht uns aus. Das sind unsere sehen unsere physischen Augen. Aber unsere geistlichen Augen sehen in unserem Nachbar, wenn er ein Christ ist, wirklich etwas, was die Welt nicht sieht. Wisst ihr, der Geist, er verbindet. Amen. Der Geist Gottes, er verbindet Menschen. Und wenn wir zu Jesus gehören, wir sind eines Geistes Menschen. Wir sind Menschen, die in diesem Geiste Gottes leben. Wir wissen, zu wem wir gehören. Und egal, ob meine Schwester mir sympathisch oder mein Bruder ist oder nicht, ob ich alles verstehe, was er tut gerade oder nicht tut, aber er ist mein Bruder. Und sie ist meine Schwester. Und ich darf sie annehmen. Ich will nicht nur, ich darf sie. Und ich will das auch. Weil sie und er mein Bruder und Schwester ist. Weil die Gerechtigkeit Christi genauso auf ihn wie auf dich gekommen ist. Ist schön, ne? Dass keiner von uns sagen, ja, ich bin besser. Die Gerechtigkeit Christi ist für jeden Menschen, egal was wir verbrochen haben, egal was wir getan im Leben haben, mehr, viel oder weniger. Umgekehrt, die Bibel sagt, wem viel vergeben worden ist, der liebt wenig, oder? Jawohl, ihr seid dabei. Der liebt auch viel. Der kann nicht anders, wenn viel vergeben worden ist. Der liebt viel. Er weiß, von wo er kommt. Er weiß, was Jesus ihm vergeben hat. Er weiß, was Christus wirklich in seinem Leben getan hat. Er liebt auch viel. Die Gerechtigkeit Christi gilt für jeden, der Jesus aufgenommen hat und Jesus in sein Leben eingeladen hat. Er trägt heute weiße, wunderschöne Kleider. Das zweite, der Frieden mit Gott. Als Adam damals im Garten Eden die wunderbare Gemeinschaft mit Gott vermasselt hat, wo er wirklich sich abgewandt hat, wo er auf jemand anders gehört hat. Und seitdem war ein Bruch zwischen Gott und Menschen. Und Gott versuchte in allen Jahrhunderten zu Menschen zu reden, ihnen offenbar machen, dass er sie lieb hat. Aber sie kapierten oft nicht. Sie versuchten mit Gesetzen, Opfer Gott dar oder Gott irgendwie gut zu werden, nahe zu kommen. Aber Gott sagt, ich brauche eure Opfer nicht. Ist mir gar nicht so wichtig. Ich will euer Herz, eure Liebe, eure Barmherzigkeit. Aber die Menschen, die konnten es nicht. Ohne den Heiligen Geist können wir Gott heute überhaupt nicht gefallen. Nee, wir können Gott nicht hören, wir können zu Gott nicht kommen. Und darum musste sein Sohn eines Tages kommen. Er hat diesen Frieden wieder geschafft. Und das lesen wir in Römer Kapitel 5, Vers 1 bis 2, sagt uns Paulus wieder. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, weiße Kleider angezogen haben, Christi Kleider, reine Kleider, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Durch den Glauben, und jetzt haben wir den Glauben von Gott bekommen. Glaube ist ein Geschenk, hast du das auch gewusst? Wir können den Glauben nicht verdienen. Wir können nicht uns anstrengen und ab Montag sehr stark glauben. Geht nicht. Glaube ist ein Geschenk. Und jeder, der heute Gott in sein Leben oder Christus, den Heiligen Geist eingeladen hat, der bekommt diesen Glauben. Aber der Glaube darf wachsen, oder? Der Glaube darf wachsen. Wie hoch oder wie groß ist dein Glaube heute gewachsen? Schau mal zurück auf das Jahr zurück. Da kann man schon ein bisschen vergleichen. War der Glaube damals weniger? Oder mehr? Wagst du heute für Christus etwas mehr oder bist du auf dem gleichen Level? Oder sagst du, okay, das, was da war, ist okay, 30 Jahre, genug, habe mich bekehrt. Nein, wir sollen wachsen. Der Glaube muss wachsen. Und je mehr, dass so Vögel kommen, sagt uns unser Baum, ne? Vögel kommen, dann Nester bauen. Dass da etwas geschieht, dass da durch unser Glauben Menschen erreicht werden, durch unser Glauben auch Dinge passieren im Reich Gottes. Wir sind alle in das Reich Gottes hineingestellt. Und er sagt, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns auf die Hoffnung, auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Zweite, wenn wir Frieden mit Gott haben, dann haben wir die Dinge im Herzen. Wir haben Glauben, wir leben in der Gnade und wir haben Hoffnung, die Jesus wird eines Tages kommen. Wir warten auf ihn. Und das ist unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und das Dritte, was Paulus sagte, dass die Freude im Heiligen Geist, die Freude Wir haben einmal die Gerechtigkeit Christi, wir haben den Frieden mit Gott und die Freude im Heiligen Geist. Und das ist so, so wichtig, dass wir heute eine Verbindung mit Gott haben. Wir haben Verbindung und der Heilige Geist verbindet uns. Wir sehen ihn oft nicht, wir hören nicht, wie er Jesus mal zum Nikodemus sagt, du weißt nicht, von wo der Wind kommt und wohin er geht. So ist der Geist Gottes, Pneuma, der Ruach, von wo er kommt, aber er ist immer da. Er ist immer da, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen oder uns gut geht. Er ist da, erfüllt uns mit Freude. Er gibt uns Frieden. Er ist da. Er vertritt uns im Gebet. Meine Lieben, wenn wir uns mehr Gedanken darüber machen, was oder wie wir beschenkt worden sind heute, was wir heute haben, was wir im Geist Gottes haben, wie er uns beschenkt hat, mit Gaben, mit Talenten, mit allem. Er ist so gut. Und da haben wir Freude in ihm. Und je mehr wir in uns, in dem Geist Gottes uns bewegen, je mehr wir mit ihm Erfahrungen machen, je mehr wir unterwegs im Reich Gottes sind, desto mehr verstehen wir, wie gesegnet wir sind. Wir haben das, was die Welt nicht hat, meine Lieben. Und oft gehen wir traurig durch unseren Alltag. Oder? Wie sehen wir aus? Sehen wir ab und zu in den Spiegel auch in unserem Alltag, wie unsere Augen aussehen? Meine Lieben, ist so wichtig, dass wir wissen, wir sind so gesegnet. Wir sind so erfüllt. Wir sind so wirklich begnadigt von Gott. Lass uns mal ab und zu in den Spiegel schauen und sagen, Herr, ich bin so glücklich. Herr, ich bin so dankbar. Herr, du bist so gut. Du strahlst aus meinen Augen. Reißt es dich nicht vom Stuhl jetzt? Was Gott in dir tut, was Gott in dir ist, ist so wichtig zu wissen im Alltag, wir sind so gesegnet. Und das ist die Dreiecksäule. Nochmal Frieden, Gerechtigkeit in Christi. Das ist mein Wasser, Dankeschön. Wir leben in der Gerechtigkeit Christi. Wir haben Frieden mit Gott. Und wir haben Freude im Heiligen Geist. Wir freuen uns. Und jetzt sagt die Bibel, wenn wir das alles haben, gehen wir mal einen Schritt weiter. Die Bibel sagt, dass wir seine Kinder, die Kinder Gottes, dass wir heilig leben sollen. Wie soll unser Leben heute praktisch aussehen in unserem Alltag? Ein heiliges Leben. Wie kann ich ein heiliges Leben zu führen? Gott hat mir alles gegeben. Er hat mich mit dem Kleider der Gerechtigkeit angezogen. Er hat mir wieder Frieden geschenkt. Ihr habt nichts gemacht. Er hat es getan. Er hat mir Frieden geschenkt. Und er hat mir Freude im Heiligen Geist gegeben. Wie kann ich heute heilig leben? Wie kann ich heute Gott gefällig leben? Wie kann ich im Geiste heute leben? Und da habe ich ein Bibelwort aus 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 21 und 22 für uns gefunden. Ein sehr wichtiger Vers, wo die Bibel uns sagt, dass wir an dem Tag, wo Gott uns gesucht und gefunden hat und wo wir unser Herz oder Leben Jesus anvertraut haben, sind wir versiegelt worden. Jetzt lasst uns mal das lesen. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Drei wichtige Dinge sind hier in diesen zwei Versen. Das erste, dass wir in Christus festgegründet sind. Jeder, wenn wir im Reich Gottes sind, wenn wir das alles haben, dann haben wir einen Fels, die Bibel sagt, auf den wir unser Leben bauen dürfen. Unser Fels ist Jesus Christus. Und da bauen wir unser Glaube auf das Wort. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und Gott ist das Wort. Es heißt, wir bauen auf dieses Wort. Wir sind festgegründet, meine Lieben. Keine Dinge, die uns heute von Gott wegreißen können. Und wenn solche Erfahrungen, was wir heute gehört haben, Glaubenserfahrungen, wenn wir weitergehen dürfen und auf das Wasser uns stellen und sagen, Herr, und das Wasser trägt mich. Warum? Weil das Wasser das Wort Gottes auch bezeichnet. Das Wasser trägt mich, das Wasser ist meine, ja, das führt mich, das leitet mich. Egal, was da links und rechts passiert, das Wasser, auf dem ich feststehe, jetzt einen Schritt des Glaubens gemacht habe, das trägt mich. Und noch mehr, wir haben einen Fels, die Bibel sagt, auf den ich mein Leben bauen darf. Auf den Fels darf ich mein Leben bauen. Wir sind fest gegründet. Zweitens, wir sind gesalbt. Salbung, meine Lieben, Salbung ist etwas, im Alten Testament war es sehr was Wichtiges, sehr Wichtiges. Im Alten Testament waren Menschen gesalbt worden, zu Königen, zu Priester und zu den Propheten. Die waren abgesondert, nicht, dass sie jetzt etwas Besonderes waren von Menschen, aber die waren auch besonders, weil der Geist Gottes auf sie kam und manchmal waren sie ganz normal wie alle anderen und manchmal haben der Geist Gottes sich manifestiert ganz stark und sie konnten prophezeien, sie konnten Dinge tun. Wir wissen, David wurde als König gesalbt, am Anfang war er ganz normal, ist nichts mit ihm passiert. Er war weiter ein Hirtenjunge. Irgendwann kam der Goliath ins Spiel, er hat ihn besiegt, wirklich wunderbar. Und dann später wurde er zum König. Aber sonst, der Heilige Geist kam auf die Menschen und gebrauchte sie. Aber Salbung war auch damals in der Stiftshütte, wo alle Geräte, die mussten gesalbt werden, alle Geräte. Nicht nur Menschen waren gesalbt im Alten Testament, auch Geräte, auch Löffel und Gabeln und alles, was da in der Stiftshütte zum Gebrauch war, alles wurde gesalbt. Was heißt das? Es war eine Absonderung, die waren jetzt gesalbt mit Öl, musste Moses das salben und das wurde jetzt auf die Seite gestellt oder ja abgesondert, damit nur das oder nur mit diesen Geräten, die jetzt abgesondert sind, die gesalbt sind, mit ihnen konnte man in der Stiftshütte arbeiten, für Gott oder Gott dienen. Nichts anderes durfte reingebracht sein in die Stiftshütte, nur das, was abgesondert ist und darum die Salbung war so wichtig im Alten Testament, so wichtig. Die Menschen wussten, das ist gesalbt, das ist abgesondert, das ist für Gott geweiht. Und heute sagt uns die Bibel, wir sind auch gesalbt. Hast du die Salbung gespürt? Schon auf dir? Oder nicht? Die Salbung. Wisst ihr, wenn wir nicht wie die Welt denken, das ist die Salbung. Wir sind abgesondert, wenn wir nicht fluchen, wie die Welt es tut, wenn wir nicht Böses mit Bösem vergelten, das ist abgesondert sein, das heißt anders denkend. Wir sind nicht wie die Welt, wie die Menschen dieser Welt, wir haben ein anderes Denken bekommen, das ist eine Salbung. Salbung ist nicht, dass du jetzt stark Prediger kennst draußen, das kann auch sein, aber wichtig ist abgesondert sein. Weg von der Welt, abgesondert. Jesus sagt, ich bete für die, damit sie nicht, die sind in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Die sind abgesondert, die sind alle gesalbt. Und das ist Salbung heute. Salbung heißt im Gebrauch für Gott sein. Im Gebrauch für Gott, für sein Reich. Und das nächste, wir sind versiegelt. Und das ist der Unterpfand des Geistes. Versiegelung. Versiegelung. Auf unser Herzen ist ein Stempel gedrückt worden, Eigentum Gottes. Und wenn ihn jemand antastet oder sie jemand antastet, der tastet genau wie das Volk Israel das Augapfel Gottes an. Wenn dich jemand antastet, tastet das Augapfel Gottes an. Wenn dir jemand weh tut, wenn über dich jemand schimpft, Böses redet. Es geht nicht um uns, es geht um Gott. Sie tasten Gott an. Wir sind versiegelt. Gott kennt die Seinen. Gott weiß alles. Gott kennt jeden von uns. Er weiß, wie es uns geht. Und wenn wir manchmal draußen Menschen nicht sehen oder Menschen sehen und nicht wissen, ob sie Christen sind oder nicht. Wisst ihr, es sind so viele Menschen, die oft an unserem Leben vorbeigehen, im Einkaufen, wo auch immer sie sind. Und wir wissen nicht genau, aber Gott weiß. Gott hat den Siegel in aufgedrückt und sagt, die gehören zu mir. Und wisst ihr, diese Woche habe ich einen Bericht gelesen von einem jungen Mann. Wir werden vielleicht ihn nie sehen in unserem Leben. Er kommt aus Pakistan und das hat mich sehr bewegt, diese Geschichte. Es sind so viele Schicksale in dieser Welt. Die Welt weiß nichts oft davon. Weil sie kennt das nicht. Aber Gott kennt seine Kinder. Und es war ein Junge mit 15 Jahren. Er ist in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen in Pakistan. Und eines Tages ist er mit seinen Eltern nach England ausgereist. Er war eine kurze Zeit in England. Und dort hat er Christen getroffen. Und die haben ihm von Jesus erzählt. Er hat Interesse bekommen. Und eines Nachts hat er eine Vision gehabt. Und Jesus sprach zu ihm. Jesus kam zu ihm in weißen Kleider, sah er einen Mann, und er sprach zu ihm und sagt: Mein Junge, du hast gebetet, dass du die Wahrheit erkennst, dass du mehr von Gott erfährst. Und ich bin da. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich, Jesus, dich von Herzen lieb habe. Und ich will dich gebrauchen. Ich will dich segnen. Das war eine starke Offenbarung für ihn. Er forschte nach, er fragte die Menschen später, und sie haben ihm mehr von Jesus erzählt. Er hat sein Leben Jesus anvertraut. Nach einer Zeit kommt er wieder nach Pakistan. Er lernt weiter in der Schule. Und eines Tages im Pausenhof erzählt er, oder saß er mit seinen Freunden, und die Freundin erzählten, oder die haben gerade geredet: Welches Opfer ist Gott wohlgefällig? Welches Tier soll mal schlachten für Gott, dass Gott alle ihre Sünden ihnen vergibt? Und das sagt dieser, nennen wir ihn mal Ali, es bringt gar nichts. Das Blut von den Tieren bringt gar nichts. Das kann eure Sünden nicht tilgen. Es gibt nur eins: Jesus Christus. Und wenn ihr an Jesus Christus glauben würdet, werdet ihr gerettet. Da war eine Stille plötzlich, keiner hat was gesagt, alle schwiegen. Da sagt einer: Du bist ein Sünder, du bist ein Kafir oder ein Ungläubiger, dich müssen wir töten. Nächsten Tag, nach der Schule, haben drei Jungs ihn auf der Straße angegriffen, ganz stark, zusammengeschlagen. Und er lag auf dem Boden, und dann hört er eine Stimme, und er schaute hoch in seinen Schmerzen nach ihr. Er blickte hoch, und da sah er einen Mann mit einem Vollbart, mit einem Turban, auf dem grünen Turban auf dem Kopf, und er sagt: Du bist ein Kafir. Kafir heißt Ungläubiger. Du bist ein Kafir, und dich müssen wir, nach unserem, im Koran steht geschrieben, dass solche soll man töten. Und er holt das Messer, und tatsächlich sticht zweimal in die Brust. Nein. Aber die Messerklinge ist ganz knapp am Herz. Ganz knapp am Herz vorbei. Der war blutüberströmend, er lag da, er hat nur Schmerzen, und er verlor das Bewusstsein, er lag da. Irgendwann ist er wieder aufgewacht unter dem Baum, und in dieser Zeit hat er Jesus wieder gesehen. Plötzlich sah er Jesus, er steht wieder her und sagt: Mein Kind, ich werde dich heilen. Ich bin bei dir. Ich werde dich heilen, und ich werde dich mächtig gebrauchen. Nach einer Zeit wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte haben gedacht, er wird nicht mehr leben. Aber nach zwei, drei Tagen wurde er entlassen, weil er vollkommen gesund geworden ist. Wir sind geheilt. Und heute ist ein mächtiges Zeugnis in der islamischen Welt. Er predigt das Evangelium. Meine Lieben, wir werden nicht alle kennen. Gott kennt die Menschen. Und er weiß, wie es uns geht. Er weiß, wie er uns gebrauchen kann. Manchmal durch schwere Dinge, manche durch Schicksale, durch Dinge, die wir nicht verstehen. Warum das jetzt? Muss es das in meinem Leben sein? Geht es nicht anders? Geht es nicht anders? Muss ich das alles durchgehen? Gott sagt: Ich bin bei dir. Ich will dich gebrauchen. Bleib dran. Gib nicht auf. Ich will dich mächtig in meinem Reich segnen. Dieser junge Mann, er ist heute ein starkes Zeugnis, wirklich, für viele, viele Menschen. Gott fordert uns heute, ein heiliges Leben zu führen. Das Wort Gottes fordert uns auf, ein heiliges, gerechtes Leben zu führen. Das heißt, abgesondert, auf die Seite gestellt und geheiligt. Und was heißt heute, ganz nochmal praktisch, heilig zu leben in meinem Alltag? Ist die Heiligung auf zwei Punkte reduziert, zwei Aspekte. Es wird uns so oft gesagt: Wenn du das tust oder jenes tust, das nicht tust und das auch wieder nicht tust. Das sind so viele Dinge, die wir tun oder nicht tun sollen. Ich versuche heute vielleicht mit zwei Punkten uns die Heiligung beschreiben. Vielleicht wird es dir helfen, nicht jetzt das und jenes versuchen zu tun oder nicht zu tun, aber Dinge, die mir sehr wichtig sind, zwei Gedanken. Einmal die Beziehung zu Gott, dem Vater, pflegen. Wenn wir heilig leben oder in der Heiligung leben wollen, die Bibel sagt, dass wir in der Heiligung wirklich leben sollen, denn ohne die Heiligung können wir Gott nicht sehen. Das heißt, wir sollen rein, abgesondert leben. Das heißt, das Erste, Nummer eins in unserem Leben heißt, eine Beziehung zu unserem Vater im Himmel pflegen, jeden Tag. Eine Beziehung zum Vater haben. Wie kann ich heute in dieser Beziehung zum Vater mein Leben gestalten? Wie kann ich leben? Wie kann ich heute so leben, dass ich in dieser Heiligung wirklich Fortschritte tue, dass ich Dinge in meinem Leben wirklich tue, die Gott gefallen? Wir leben alle aus der Beziehung, jeder. Es ist eine gute oder nicht gute Beziehung. Jeder lebt in einer Beziehung, egal ob es viele Menschen um dich herum sind, viele Dinge um dich herum sind. Wir leben alle aus den Beziehungen. Und wichtig ist, wie die Beziehung bei uns heute aussieht. Was tue ich aus dieser Beziehung? Wie lebe ich heute? Wisst ihr, viele Menschen haben da wirklich sehr, sehr, viele Christen, werde ich sagen, ein großes, riesengroßes Problem, eine Beziehung zum Vater im Himmel zu haben. Weil oft in vielen Familien haben die Kinder nicht gelernt, durch ihre physische Väter diesen Vater im Himmel wirklich zu lieben. Weil kein gutes Vorbild da war bei vielen Menschen. Jemand hat mal so gut gesagt, es sind nicht so viele böse Menschen auf der Erde, weil sie böse sein wollen, aber weil die Väter sie nicht richtig erzogen haben. Die Väter sind oft schuldig in dem, dass die Kinder diese Beziehung zum Vater im Himmel nicht verstehen oder nicht pflegen können. Das sind die Familie ist so jetzt eine Zelle, ein Keim, wo wir wirklich aus dieser Beziehung zu unseren Eltern lernen sollen, die Beziehung zum Vater zu pflegen. Und das ist so wichtig, dass unsere Beziehung zum Vater gut wird. Und wenn auch deine Eltern oder dein Vater nicht gut war zu dir, schau mal auf Jesus, schau mal auf Gott, gib die Gedanken oder das, was in deinem Herzen vielleicht verletzt worden ist oder da, wo du nicht zurechtkommst mit diesen oder jenen Dingen. Schau mal auf Gott und sag, Herr, gib mir deine Sicht auf die Beziehung zwischen dir und mir. Die Beziehung hier auf der Erde habe ich nicht gelernt oder habe ich nicht bekommen. Aber ich will diese Beziehung zwischen dir und mir wirklich lernen zu leben. Ich will lernen, was heißt die Beziehung jeden Tag zu pflegen. Was heißt in dieser Beziehung mit dem Vater sein. Ich will es lernen. Ich will wirklich lernen. Und das ist, meine Lieben, das ist Nummer eins für unser heiliges Leben. Wenn wir das nicht haben, wenn wir das nicht verstehen, wenn wir das nicht leben werden, wir werden versuchen, in das Gesetz reinzukommen. Und darum leben heute so viele Menschen im Gesetz, Christen, die leben nicht aus der Beziehung zum Vater. Die versuchen immer wieder, in das Gesetz reinzuschlüpfen und sagen, wenn ich das und jenes tue, dann wird mein Papa im Himmel mir wohlgefällig, weil ich das und das getan habe, weil ich das und jenes wieder doch gut gemacht habe. Meine Lieben, die Werke, die folgen, aber das Erste ist die Beziehung. Die Beziehung muss hundertprozentig sein. Die Beziehung zu unserem Vater im Himmel muss hundertprozentig sein, weil die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Jesus will diese Beziehung haben, dass seine Schafe hören sollen, seine Stimme. Die Beziehung zum Vater, das ist Nummer eins. Nummer eins in unserem Leben. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Können wir überhaupt heute heilig sein, meine Lieben, meine Frage. Können wir überhaupt heilig sein? Ja, sehr gut. Wir können. Und wir sind es auch. Die Bibel sagt, dass wir Heilige, Epheser 2, und Hausgenossen Gottes sind schon. Wenn wir Christus aufgenommen haben in unserem Leben, wir sind Heilige. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind Heilige. Wir sind Heilige. Und das ist wichtig, mein Lieben, dass wir einen Punkt in unserem Leben haben, wo wir sagen, bis dahin war ich ein Sünder. Ab jetzt bin ich kein Sünder mehr. Ich bin ein Heiliger. Ich bin ein gottgefälliger Mensch. Christus hat mir die Kleider der Gerechtigkeit angezogen. Ich bin ein Heiliger. Und wenn ich manchmal sündige, was ist mit mir dann? Bleibe ich ein Heiliger oder nicht? Ja, ich bleibe ein Kind Gottes. Ich bleibe es. Wenn ich das wieder bereinige, wieder in Ordnung bringe, Gott heiligt mich wieder. Gott reinigt, ich bin geheiligt. Nicht auf meinen guten Taten, nicht auf das, was ich tue oder nicht tue. Ich bin auf das, was er gesagt hat. Ich bin heilig. Ich bin sein Kind. Ich gehöre zu ihm und ich bleibe heilig. Aber die zweite Frage, kann ich heilig genug sein? Kann ich heute heilig genug für Gott sein? Da haben wir schon ein Problem, ne? Ich glaube, nein. Das Erste, ja, wir sind Heilige, wir sind Gottes Hausgenossen, wir gehören zu ihm. Das Zweite, wir können nicht genug heilig sein. Warum? Weil wir noch auf dieser Erde sind, meine Lieben. Wir sind noch auf dieser Erde und unsere Schuhe, unsere Füße, sie gehen durch die Erde und wir werden verschmutzt oft. Wir sind hier in der Vorbereitung. Wir sind hier in der Vorbereitung. Gott bereitet uns vor für die Ewigkeit. Und darum, wir können nicht genug. Aber das Gute ist, dass wir schon diesen Punkt haben, wo wir weitergehen dürfen. Wir dürfen uns heiligen, wir uns reinigen. Wir werden eines Tages. Die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, dass wir eines Tages so sein werden wie er. Können wir uns das vorstellen, meine Lieben? Wir werden so genau sein, wie der Auferstandene. Als er zu Petrus kam, die haben gesehen, das ist unser Jesus, das ist unser Rabbi. Und was tut Jesus hier noch? Provokativ. Er sagt, habt ihr was zu essen? Die sagen, ja, wir haben einen Fisch. Und er hat gegessen. Kann der Auferstandene Leib auch essen? Ja, er braucht es nicht. Wisst ihr, damals drei Engel kamen zu Moses, zu Abraham, und er hat ihnen vorbereitet ein Essen, und sie haben alle gegessen. Aber das waren Engel. Und das war der Herr selbst, der König aller Könige. Er hat mit Abraham gegessen. Unser Körper braucht nicht mehr das Essen. Wir sind verklärt, wir haben neue Körper. Aber Jesus will hier sagen, wir brauchen das nicht. Wir sind im Reich Gottes und wir dürfen das einfach genießen. Das eine, wir bleiben im Prozess, meine Lieben. Wir bleiben im Prozess und das finde ich so toll bei Gott, dass wir im Prozess bleiben, dass wir nicht vollkommen schon sind und sagen, ja, ich habe abgeschlossen mit der Heiligung, ich habe abgeschlossen mit allen guten Dingen, ich bin vollkommen 100% gut und ich brauche nichts mehr. Wir bleiben in diesem Prozess, Tag für Tag, wir gehen weiter und Gott lehrt uns, Gott zeigt uns, wie wir in dieser Heiligung leben dürfen, wie wir im Reich Gottes uns bewegen können. Die Bibel sagt, wenn er Jesus kommt, dann werden wir alle ihm gleich sein. Und das finde ich so genial, so toll. Und Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, das ist das ewige Leben, dass er dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und im Griechischen heißt es ginosko, erkennen, ginosko. Es heißt, eine intime Beziehung haben. Wenn wir das in dieser Beziehung Tag für Tag leben, im Reich Gottes, wir sind in der Heiligung, wir sind in diesem Prozess Gottes. Und das Zweite, der Gehorsam seinem Wort gegenüber. Wir haben ja zwei Punkte euch gesagt. Nein, das erste einmal die Beziehung zu Gott, dem Vater, und zweitens der Gehorsam seinem Wort. Und da, wo wir manchmal stolpern in unserem Leben, dieser Gehorsam. Das sind zwei Punkte. Wenn wir in diesen zwei Punkten uns üben, schon heute Nachmittag versuchen, diesen zwei Punkten wirklich nachzukommen und sagen, Herr, hilf mir da. Das erste, in der Beziehung zu dir leben. Das zweite, im Gehorsam zum Wort Gottes. Das sind wir in der Heiligung. Da sind wir in diesem Prozess, wo Gott uns formt, wo Gott uns gebrauchen will. Gehorsam seinem Wort. 40 Tage lehrte Jesus seine Jünger, als er auf der Erde war, nach der Auferstehung, wie sie glauben sollen. Und ich glaube, er hat vieles in ihnen gesagt, vieles. Aber da in dieser Zeit konnte man nicht alles bestimmt merken. Die Bibel schweigt auch von vielen Dingen, die Jesus ihnen gesagt hat. Aber die Bibel sagt, dass er lehrte sie vom Reich Gottes. Und das ist genug. Das ist genug, was wir heute brauchen, das Reich Gottes. Was ist für mich heute das Reich Gottes? Wie kann ich im Reich Gottes leben? Wie kann ich da mich wirklich einbringen, so dass Gott mich gebrauchen kann? Wie kann ich im Gehorsam heute die Worte Gottes gegenüber leben? Jesus hat ihnen gesagt, bleibt die Jungs in Jerusalem. Wie lange sollen sie dort bleiben? 10 Tage, aber er hat nicht gesagt, wie lange. Er hat gesagt, bleibt, bis ihr eines Tages wird der Heilige Geist kommen und ihr alle erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Und dann werdet ihr gewaltige Dinge erleben. Dann werdet ihr Wunder und Zeichen in eurem Leben sehen. Bleibt aber in Jerusalem. Und das ist oft in unserem Leben so. Bleibe dort. Warte in deinem Jerusalem. Nicht gleich und sofort kommt alles in unserem Leben. Manchmal muss man warten, abwarten. Aber in diesem Gehorsam lernen Ausdauer zu üben. Einfach warten, gehorsam sein. Herr, wenn du das sagst, und die haben 10 Tage, eigentlich ist nicht lang, aber für die war das bestimmt auch eine längere Zeit. Sie dachten, wie lange wird das alles sein? Jesus, du hast uns gesagt, ja, und 10 Tage miteinander, 120 Leute auf einem Zimmer, schlafen und essen, das war nicht vielleicht, aber das eine, was sie verbunden hat, das Gebet und das Warten. Und wenn die Gemeinde Christi heute lernt zu warten auf das, was er gesagt hat. Und Gott hat uns so viele Dinge versprochen. Er hat uns schon gesagt, wir dürfen nur das Wort Gottes aufschlagen und es für uns anwenden. Und wenn wir lernen, in diesem Warten zu leben, sind Dinge versprochen uns, die passieren werden. Übernatürlich. Hebräer 5, Vers 8 bis 9. Schau mal nochmal auf Jesus. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Er war Sohn und er ist Sohn und er musste auch den Gehorsam. Oft bin ich über diese Stelle gestolpert und sagt, Herr, was soll das? Dieser Jesus ist vollkommen. Er hat alles vollkommen, jeden Schritt bei dir erfragt und bei jedem Schritt er bittet, Herr, Vater, was soll ich tun? Und doch, sagt uns Hebräerbriefschreiber, er hat Gehorsam gelernt. Er lernte wirklich, was heißt warten. Er lernte, was heißt die Nacht durchmachen im Gebet. Er lernte, was heißt unterwegs sein und Durst haben mal. Er lernte Dinge bei seinem Vater, auf das zu hören, was er ihm sagte. Und nach diesem Gehorsam ist er zur Vollendung gekommen. Meine Lieben, und das ist die Vollendung unseres Glaubens, die Vollendung unserer Heiligung, die Vollendung unseres Lebens in Gott ist im Gehorsam. Seinem Wort. Das erste in dieser Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu Gott sein und bleiben. Und zweitens im Gehorsam folgen, Tag für Tag. Und manchmal Dinge, die ich nicht verstehe. Aber ich weiß, Herr, ich gehe den Weg. Ich weiß, manchmal ist es nicht schwer, aber ich gehe. Ich weiß, Dinge sind in meinem Leben Angstzustände. Ich weiß, Gott, du hast die Ängste. Du hast sie besiegt. Was in meinem Leben noch kommen wird, wird das oder jenes passieren. Ich habe keine Angst. Ich weiß, mein Gott lebt. Und ich weiß, er hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Mein Gott ist stark. Vergelte nicht Böses mit Bösem. Vergelte es nicht. Sei gehorsam dem Wort Gottes. Wie schnell sind wir bereit, Dinge zu tun, wenn wir verletzt sind, wenn Menschen uns verletzen oder uns was sagen, was uns nicht gefällt. Die Bibel sagt, vergelte nicht Böses mit Bösem. Umgekehrt, segne, die dich fluchen. Ich muss sagen, das ist schwer. Unser Fleisch will es nicht. Unser Fleisch will umgekehrt gleich sofort etwas sagen. Aber das ist der Gehorsam dem Worte Gottes. Vergelte nicht Böses mit Bösem. Segne die Menschen, die dir bös angetan haben. Über dich Kritik ausüben. Über dich oder dich verleumden. Segne die Menschen. Bring den Segen in ihr Leben hinein. Und du wirst sehen, was Gott da in ihrem Leben tun wird. Sei gehorsam dem Wort Gottes. Segne und fluche nicht. Vertraue Gott, er ist dein Arzt. Vertraue Gott, er ist unser Arzt. Er sagt, ich bin dein Arzt. Ich will dich segnen. Und das, was wir auch heute aus Zeugnis gehört haben, wirklich, er will uns segnen. Ich sehe bei vielen Christen, was ich letzte Zeit sehe, sind so viele Zweifel. Will Gott überhaupt mich heilen? Will Gott überhaupt heilen? Will Gott überhaupt mir Gutes tun? Ich habe so viel schon erlebt, ich habe so viel gebetet, ich habe so viel getan, ich habe so viel und so viel. Meine Lieben, das Wort sagt, ich bin dein Arzt. Und das ist für mich alles, was ich heute brauche. Mir ist nicht wichtig, was die Menschen heute darüber reden. Mir ist nicht wichtig, was die Menschen Erfahrungen da hatten. Mir ist wichtig, was die Bibel sagt. Und wenn die Bibel sagt, ich bin dein Arzt, mein Kind, dann will ich ihm vertrauen. Und wenn die Bibel sagt, ich werde dich heilen, weil ich für dich bezahlt habe, dann will ich dem glauben. Ich will nicht auf meine Erfahrungen, wenn ich auch vielmals gebetet habe und nicht erlebt habe, das, was ich so erhofft hatte. Aber ich will da bleiben am Wort, gehorsam dem Wort, mein Lieben. Das ist, was Heiligung ist. Heiligung. Heiligung heißt, dem Wort Gottes zu glauben. Deine Sorgen, werfe sie auf ihn. Das sind nicht deine Sorgen, meine Lieben. Gott will nicht, dass wir mit Sorgen durch diese Welt gehen. Er sagt, lege oder werfe sie ab. Lege kann man noch, die Sorgen ablegen, die ist manchmal gut abgelegt. Ach, dann wieder genommen, ne, dann wieder. Das ist manchmal, aber die Bibel sagt, werfe sie weg. Werfe sie weg, die Sorgen. Ich bin derjenige, der für dich sorgt. Das ist einfach gesagt, aber schwer getan. Aber das ist eine Übung, das ist eine Heiligung. Heiligungsprozess, in dem wir lernen, auch unsere Sorgen. Was wird morgen mit mir? Kommt die Krankheit wieder in mein Leben? Kommt das oder jenes? Es kommt nicht, weil Gott sorgt für mich. Ich bin ein Heiliger und Gerechter Gottes. Ich bin in sein Blut reingewaschen. Er hat mir die Kleider der Gerechtigkeit angezogen. Er wird sorgen. Was mache ich mir Sorgen um mein Leben? Jesus sagt, ihr könnt nicht etwas ein bisschen mehr in euer Leben was reintun oder verlängern oder Dinge tun oder die Haare schwarz machen. Heute kann man mit der Farbe es schwarz machen oder weiß, wird man grau. Ich verstehe, was ich meine. Sorge dich. Nicht, sorge dich um ihn, um sein Wort, um ihm zu folgen. Geht, hat uns das Wort auch gesagt, und seid gehorsam, seid meine Zeugen. Seid meine Zeugen. Erzählt von dem, was du erlebt hast. Das ist eine Heiligung. Das ist die Heiligung. Wenn wir weitererzählen, weitergeben, das, was wir erlebt haben, das ist die Heiligung. Das ist ein Prozess, wo wir immer mehr und mehr wirklich Gott öffnen. Gott kann uns als sein Kanal, sein Sprachrohr gebrauchen. Sprich von dem, was du erzählt hast. Lass es nicht hier im Gottesdienst. Ich habe wohl von einem Mann gehört, er hat gesagt, in meinem Geschäft bin ich derjenige, aber in der Gemeinde bin ich ja. Im Geschäft oute ich mich gar nicht. Hä? Wie kann ich? Ein Christ? Im Geschäft nicht mich outen und sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich kenne meinen Gott. Er hat für mich bezahlt. Ich sollte eigentlich am Kreuz hängen. Er ist für mich ans Kreuz. Wie kann ich von dem schweigen, wenn ich gefragt werde? Wie kann ich das? Meine Lieben, ihr sagt, dass wir das tun sollen. Gehorsam, das ist Heiligung. Das ist ein Gehorsamschritt. Tu das. Und wenn noch ganz wenig Schritte des Glaubens, ja, ich versuche das zu tun, nur einen jemandem mal erzähle, aber sag das. Und wenn ich so krass, so toll, die Jugend am Sonntag, die haben so ein Zeugnis abgelegt durch die Pantomime, finde ich so gut. Ist ja vielleicht nicht einfach für euch, in eurer Stadt, viele kennen euch, aber ihr habt es toll gemacht. Das ist so schön. Ein Zeugnis weiterzugeben. Mein Jesus ist für mich gestorben. Mein Jesus ist auferstanden und mein Jesus lebt. Und ich will ihm gehorchen. Die Auferstehung Jesu hatte uns die Gerechtigkeit des Himmels gebracht. Amen. Die gute Beziehung zum Vater und der Gehorsam seinem Wort macht uns zu heiligen Menschen in seinem Reich. Amen. Lass uns bitte aufstehen zum Gebet. Vater, wir stehen vor dir jetzt und du kennst uns beim Namen, jeden Einzelnen, weil du uns geschaffen hast, weil du uns gerufen hast, weil du uns beim Namen genannt hast und gesagt hast, du bist mein, du gehörst zu mir. Ich will dich segnen, ich will dich gebrauchen, ich will dich überbieten verstehen, wirklich Dinge dir zeigen, von denen noch gar nicht weißt. Ich danke dir, Vater, für deine Liebe zu uns. Und ich danke, dass du uns dein Wort hinterlassen hast. Und aus deinen Worten von mir heute schöpfen, Herr, Gnade um Gnade. Ich danke dir, dass du jeden auch segnen willst. Lass dieses Wort in unseren Herzen wie einen guten Samen sein. Und dass es aufgeht, dass es Frucht bringt. Und dass du uns, Herr, in deinem Reich gebrauchen kannst. Dort, wo wir sind, dort, wo du uns hingestellt hast, dort, wo wir zur Arbeit gehen, dort, wo wir zu Hause sind. Vater, gebrauche uns. Ich danke dir, dass du uns in den Prozess reingestellt hast, wo wir jeden Tag neu lernen, dir zu vertrauen, in dieser Beziehung mit dir zu sein, in dieser Beziehung mit dem Vater im Himmel zu leben. Und wir lernen gehorsam, deinem Wort gegenüber sein. Vater, ich danke dir, dass du so vieles uns schenkst. Und ich segne, Herr, jeden Einzelnen. Lass uns Menschen sein, die im Glauben hinausgehen, die dein Wort hinaustragen, die dein Wort wirklich lieben, die dein Wort ernst nehmen und die erleben werden, dass du, Herr, der lebendige, starke Gott, sich wirklich hier, wirklich manifestierst durch Wunder und Zeichen, weil du das gesagt hast, als du deine Jünger ausgesandt hast, du hast gesagt, und wenn ihr geht, wird das alles passieren. Und sie haben das erlebt und ich danke dir, Vater, dass du mehr heute uns geben willst, als wir bis jetzt erfahren haben, dass du uns mehr zeigen willst, dass du uns mehr offenbaren willst, dass du mehr uns wirklich im Glauben zeigen willst, dass wir dich, den wahren, lebendigen Gott hier hinaustragen, hinaus, ja, präsentieren, hinaus predigen, Jesus. Danke, dass du so gut bist. Und ich segne jeden Einzelnen in deiner Liebe, Jesus, wollen wir weitergehen. Dir zur Ehre soll alles sein. In Jesu Namen. Amen.